Ja, manchmal ist man überrascht, was so Knirpse sagen können. Der Knirps wird hinterher mal ein ganz großer. Aber ja, Kälte, es ist so offensichtlich, ja. Aber letztendlich ist es, weil Wärme fehlt. Wenn Wärme fehlt, wird es kalt, kälter und irgendwann kommt alles zum Erliegen. Keine Bewegung mehr, nichts mehr. Das Gleiche mit Dunkelheit. Wenn Licht fehlt, wenn hier die Lampen ausgehen und man abends hier drin ist, ist dunkel. Klar, Licht ist weg. Und wenn es ganz weg ist, ist Finsternis da. Advent hat sehr viel symbolisch mit Licht ausgedrückt. Und dieses, das Licht geht in die Finsternis rein, ist auch Ausdruck von dem, was wir im Advent mit den Kerzen vor Augen haben. Das hat seine Wurzel schon bei dem Propheten im 7. Jahrhundert vor Christus gehabt. Da hat nämlich Jesaja gesagt, in Jesaja 9, 1 und 5, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. In der Bibel wird Licht und Finsternis oft gebraucht. Das hat aber dann nichts mit elektrischem Strom, Physik und Elektronen zu tun, sondern es hat was mit Lebensräumen und Einflussnahme auf Lebensräume zu tun. Licht, das ist in der Bibel der Einflussbereich, wo Gott Leben in seiner ursprünglichen Form entstehen, wachsen lässt, fördert und erhält. Während Finsternis, so wie in dem Film, der Bereich ist, wo das weggenommen wird. Ich möchte mein eigener Boss sein. Gott, red mir nicht rein. Ich nehme mich raus. Wo, weil dieses Leben weggenommen wird, Leben nicht mehr gedeihen kann. Wo es sich einengt, runtergedrückt wird, abgedrückt wird. Das ist mit Licht und Finsternis in der Bibel gemeint. Die Grundlagen für unser eigenes Leben und auch für das Miteinander, untereinander, ist, aufmerksame Predigtzuhörer werden jetzt wissen, was ich meine. Friede, Liebe, Vertrauen, und Hoffnung. Wer am ersten Advent bei der Predigt nicht dabei war, ihr könnt es euch auf dem Internet nochmal anhören, da ging es genau um diesen gleichen Punkt. Und ich glaube, jeder, der hier war, wird es nicht vergessen, mit den schönen vier Kerzen, die genau diese Inhalte als Namen hatten. Und wie das Licht erst anging, aber dann hinterher immer mehr zurückgedrängt wurde. Und dann aber nicht ganz ausging, sondern die Hoffnung stehen blieb. Hat der Thomas Hirschberger wunderbar uns vor Augen geführt. Genau darum geht es. Licht kommt rein, aber es steht in Gefahr, weggenommen zu werden. Auch Jesaja 42 kündigt in Bezug auf Jesus ihn als das Licht an, das in die Finsternis hineinstrahlt und sogar Menschen aus diesem Einflussbereich befreien kann. Dort heißt es, ich der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis die in der Finsternis sitzen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Jesus, das Licht der Nation, er hat die Kraft, aus der Finsternis, aus dem Dunkeln, aus der Kälte herauszuholen. Er hat die Macht, Blinden Augen zu öffnen. Er hat die Macht, Gefangene wieder freizusetzen. Und Menschen, die geknickt sind, die in ihrem Leben einen Schlag gekriegt haben, von dem sie sich noch nicht erholt haben, die werden nicht runtergemacht, sondern ihnen wird Heilung zuteil. Und die, die ihren Lebensmut fast am Wegschmeißen sind, wie ein glimmender Docht, das wird neu entfacht. Das ist das Licht, das durch Jesus in die Welt gekommen ist. Dafür steht Jesus. Jesus hat selber in Bezug auf sein Wirken diese Prophezeiungen auf sich selbst bezogen und hat gesagt, Leute, ich bin das Licht der Welt. Er ist gekommen, um gerade diesen Nöten, diesen dunklen Seiten unseres Lebens zu begegnen. Und die Leute haben es gespürt. Sie sind gekommen, sie wollten von ihm was hören. Die Leute sind zu ihm hingekommen, weil sie Lebenshunger hatten, weil sie Orientierung brauchten. Sie brauchten Antworten auf die dringenden Lebensfragen, die sie so nicht selber beantworten konnten. Und sie haben ihre Verwandten und sie haben ihre Freunde gebracht, wo sie nirgendwo anders mehr eine Chance gesehen haben, dass ihnen Gutes, Heil zuteil wird. Und brachten sie zu Jesus, weil sie gemerkt haben, bei ihm ist die Hoffnung. Und er bringt Licht in unser Dunkel, in unsere Kälte hinein. Deswegen sind sie zu Jesus gekommen. Jesus hat Menschen aus ihrer Dunkelheit herausgeholt, aus ihrer Kälte. Er sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, und wisst ihr, was mit jeder gemeint ist? Wisst ihr das? Da ist jeder mit gemeint. Da braucht man nicht interpretieren. Da steht, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Jeder, der an ihn glaubt, kann raustreten aus diesem Fehlen von Gottes guter Gegenwart. Jesus macht ihn deutlich, hey Leute, Gott ist doch größer. Gott ist größer als eure Probleme, als eure Sorgen, als eure Nöte. Gott ist stärker, stärker als eure Bindungen, in denen ihr drinsteht. Stärker als das, was euch bedrückt. Glaubt mir, vertraut mir, Gott ist größer, Gott ist stärker. Und am Ende von seinem Leben, als er das vollbracht hat, weshalb er in die Welt gekommen ist, da ist das Höchste passiert, wo er nämlich am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Schuld ist das, womit kein einziger Mensch selber fertig werden kann. Schuld braucht Vergebung von jemandem, der Schuld vergeben kann. Das kann nur ein Unschuldiger sein und kein Mensch ist unschuldig. Und Jesus sagt, deswegen bin ich gekommen. Und deswegen ist das das Höchste. Und deswegen kann man doch sagen, Gott ist höher. Gott ist höher als alle unsere Vernunft und unser Verstand und was wir begreifen und verstehen können. In Bezug auf seine Barmherzigkeit, seine Liebe und seine Vergebungsbereitschaft. Das ruft Jesus den Menschen zu. So war Jesus, so wirkte er in seinem Umfeld. Und wie sieht das heute aus? Also er ist ja nicht in Hemsbach, er ist auch nicht mehr in Israel, er ist nicht mehr körperlich anwesend. Wie sieht das denn heute aus, dass das Licht in die Welt kommt? Die Finsternis ist nach wie vor da. Bei der Tagesschau muss man sich mittlerweile auf die höchsten und besten Katastrophen einstimmen, weil einfach zu viel da sind. Es ist ein globales Durcheinander mit Hungerskatastrophen, wo Stämme, ganze Stämme in irre Nöte kommen, unterdrückt werden, wo Terror ist, wo auf den Malediven Leuten ihre Inseln verschwinden, weil der Meeresspiegel steigt, Lebensräume weggehen, wegen Dürre. Und es setzen sich Flüchtlingsbewegungen in Bewegung. Die sind viel größer als das, was wir hier in Deutschland sehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, 300.000 Flüchtlinge an der kenianisch-somalischen Grenze, einfach da in der Prärie, ohne Infrastruktur. Und der einzige Ausweg ist, zurückzugehen in das Chaos, aus dem sie kommen. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Finsternis ist weit verbreitet. Aber sie geht auch bis in unsere eigene Situation, persönliche Situation hinein. Kaputte Beziehung, da ist das, was uns Menschen am meisten zu schaffen macht, wenn es in den Beziehungsbereich reingeht. Da ist so viel kaputt. Wenn es um Ängste geht, Verbitterung, Streit, Ungerechtigkeit, Mobbing, fängt im Kindergarten im Prinzip sogar schon an. Ich finde es wichtig, dass wir uns neu betroffen lassen machen von der Dunkelheit, die auch wirklich da ist. Ich war betroffen, als ich von einem jetzt neulich gehört habe, wie sein Vater erschossen wurde, weil er eine zerstörte Kirche wieder aufbauen wollte. Er hat eine Warnung bekommen, er hat weitergebaut, er ist erschossen worden. Ich habe meinen Arbeitskollegen vor Augen, der in diesem Jahr nacheinander seinen Vater, dann seine Mutter und dann seine Schwester verloren hat. Es gibt vieles, was uns an Leid begegnet. Es ist aber auch so, dass wir manchmal gar nicht mitkriegen, wie viel Leid ist um uns herum. Ruth ist ja zurzeit, also Ruth ist meine Frau, die ist zurzeit in einer Erholungskurklinik und so weiter. Aber da kommt sie auch mit Leuten zusammen, die ganz schwierige Situationen durchleben. Und sie kriegt da Situationen mit, die man normalerweise zu Hause gar nicht den anderen erzählt. Aber die sind da. Ganz heftige Existenzängste. Kaputte Lebenssituationen, kein Mut mehr, irgendetwas anzupacken. Es ist so viel Not und das sind Leute wie in unserer eigenen Nachbarschaft, wie vielleicht bei uns in der eigenen Familie. Und dieses Dunkle erfasst auch die eigene Familie. Auch bei uns ist es so, dass es uns innerlich wirklich zerreißt, wenn man sieht, die Tochter und der Schwiegersohn, die Wege gehen auseinander und man ist hilflos und man liebt doch beide. Und was kann man machen? Das ist doch Realität, auch in der heutigen Zeit. Es ist gut, wenn wir dafür unsere Augen mal aufmachen wieder. Jesus möchte nämlich genau mit seinem Licht in diese Situation hineinkommen. Jesus sagt nicht nur, ich bin das Licht der Welt, sondern es geht weiter. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Deswegen spricht er auch in Matthäus seinen Nachfolgern zu, ja, ich weiß, ich bin das Licht der Welt. Aber in Matthäus 5 sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Das sagt er seinen Nachfolgern. Wer ihm nachfolgt, ihm vertraut, der hat das Licht. Das ist seine Zusage. Und der hat dieses Licht für die Notsituationen, die ich vorhin genannt habe, die in unserer direkten Umgebung sind. Wer ihm nachfolgt, der hat das Licht des Lebens. Nachfolge, das ist in der Bibel nicht, dass man irgendwo so eine eingeschriebene Mitgliedschaft im Verein hat, damit man auch hinterher irgendwann mal beerdigt wird, sondern Jesus sagt ganz einfach, hey, komm doch, komm mit mir, folge mir nach, hör mir zu und setz das um, was ich dir sage. Jesus lädt uns ein, als Nachfolger an ihm dran zu bleiben, dicht bei ihm zu bleiben, unser Wesen von ihm verändern zu lassen. Das ist das, was Jesus Plan ist, in der jetzigen Zeit hineinzuwirken in die Dunkelheit. Dazu gehört auch, dass er möchte, dass wir unser Wesen verändern lassen. Da haben manche Leute Angst. Aber er hat sogar reingeschrieben, wie er unser Wesen verändern möchte. Und da habe ich keine Angst mehr. Wenn ich Gottes Geist gestatte, mein Wesen zu verändern, damit ich in die Dunkelheit hineinwirken kann, dann wird in meinem Leben mehr Liebe sichtbar. Dann wird in meinem Leben mehr Friede sichtbar. Dann wird in meinem Leben mehr Freude sichtbar. Dann wird mehr Langmut sichtbar. Mehr Freundlichkeit, mehr Güte, mehr Treue, mehr Sanftmut und auch mehr Enthaltsamkeit. Ich kann euch nur sagen, wenn ich einer solchen Person begegne, da fühle ich mich von angezogen. Das geht gar nicht anders. Und das möchte der Heilige Geist, damit wir Licht hineingeben in unsere Umgebung. Sarah und Florian, ihr habt euch entschieden, ganze Sache zu machen. Das finde ich super. Vor allem, weil ihr ja schon Christ wart und habt gesagt, ah, da steht noch was. Vielleicht verstehe ich es noch nicht so ganz, aber wenn es da steht, ich glaube, Gott weiß warum. Und ihr sagt, ich möchte ganze Sache machen. Das finde ich toll. Und dazu gehört auch genau dieser Auftrag. Sarah, du bist das Licht der Welt. Toll, ne? Hey, einmal aufstehen, ein Licht der Welt steht auf. Florian, du bist ein Licht der Welt. Steh einmal auf. So kann man es mit jedem hier machen, der sagt, Jesus, sei mein Herr. Steht auf und sagt, ja, ich bin das Licht der Welt. Macht euch das mal bewusst. Es gibt so viele notvolle Situationen um uns herum. Gott ist größer. Gott ist stärker. Ich habe gerade in der letzten Zeit, in den letzten, sagen wir, anderthalb Jahren gemerkt, dass ich mit manchen Notsituationen konfrontiert werde, wo ich einfach hilflos bin, nicht weiter weiß. Und dann wird mir gezeigt, wie wichtig manche mir selber so ganz klitzekleine Dinge, die ich tun konnte, dem anderen aber wirklich gegeben haben. Ganz wichtig war das für den anderen. Und mir erschien es nur ganz klitzeklein, weil Gott drin wirken konnte. Und ich habe auch in dieser Zeit gemerkt, je hilfloser ich mich fühle, desto mehr habe ich kapiert und schneller habe ich kapiert, ich darf doch beten. Ich darf mit Gott darüber reden, dass ich hilflos bin. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, er antwortet. Da gehen plötzlich Türen auf, man kapiert eine Sache, wie es vielleicht etwas besser geht. Irgendwo schließt sich vielleicht so eine Tür und hilft dann auf dem Weg. Und ich habe gemerkt, es ist gut, Hilflosigkeit zuzugeben, solange ich damit zu meinem Gott gehe. Wir sind nicht allein, Licht der Welt zu sein. Gott ist größer als die Not um uns her. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir schauen so oft auf das, was unser Verstand sagt. Leute, der Verstand ist gut, den gebrauche ich auch recht häufig. Aber er ist nicht das Beste. Das Beste ist Gottes Reden. Und darauf sollten wir uns verlassen. Ihr seid das Licht der Welt. Das geht wirklich nicht aus uns selbst. Wir müssen in dieser Abhängigkeit von Gottes Licht stehen. Dann kann er durch uns wirken. Und es passiert dadurch, dass ich das, was Gott mir gibt, einfach nur weitergebe. Wenn einer Vergebung erfährt und spürt, Gott hat mir vergeben, Und dann sieht man, dass ein anderer rumkrabbelt an seiner Schuld. Dann sage ich ihm das doch, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich habe euch mal erzählt, dass ich ein Jahr lang mit unserer siebenköpfigen Familie versorgt wurde, weil wir kein Einkommen hatten. Und ich habe vorher mir so viel Gedanken gemacht über meine Rente. Leute, ich mache mir keine mehr. Aber ich kann nicht schweigen, wenn ich in meinem Umfeld jemanden treffe, der sich einen Kopf macht, reicht mein Geld für die Rente. Ich gehe auf ihn zu und sage, trau auf Gott. Ich kann es bezeugen, er wird dich versorgen. Oder wenn ich irgendwo mal Liebe erfahren habe von Gott, Hoffnung, neue Stärkung, ich gebe es weiter. Und das ist das, wie wir Licht in unsere Umgebung hineingeben können. Gott ist größer, auch heute. Gott ist stärker, auch heute. Und Gott ist so viel, so viel, so viel, so viel höher als das, was wir hier denken und uns immer überlegen und planen. Und da bin ich so froh drüber. Und das dürfen wir mitnehmen in die Nachfolge. Gerade an den Stellen, wo wir hängen bleiben und denken, oh, jetzt bin ich wieder hängen geblieben. Nee, Gott ist größer. Geht wieder weiter. Und das darf ich mitnehmen. Wer an Jesus dranbleibt, der ist Licht. Gott ist größer. Nehmt das bitte mit. Amen. Ja, wie manche schon mitbekommen haben, wir haben heute auch einen Taufgottesdienst. Wasser ist hoffentlich warm. Es ist eingelaufen. Aber es gibt ja für den gleichen Namen für sehr unterschiedliche Sachen. Was ist eigentlich, was wir in der Bibel finden zu der Taufe? Taufe ist ja nicht isoliert. Taufe ist immer im Zusammenhang mit dem, was Gerhard ganz am Anfang gesagt hat. Dass irgendwo eine ganz bewusste Entscheidung fällt. Ich möchte mein Leben nicht mehr selber bestimmen, sondern will mich nach dem richten, was Gott mir sagt. Durch sein Wort, durch seinen Geist, auch durch Fügungen. Aber ich möchte ihn an erster Stelle haben. Und deswegen vielleicht mal zwei Stellen aus der Bibel, die deutlich machen, was sind biblische Prinzipien zu dem Thema Taufe. Da heißt es, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, sagt Petrus, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das ist das, worauf ich immer noch hoffe, dass wir das mal hier sehen. Meine Güte, dann 4 Taufen und Hemsbach ist dabei. Ja, das wäre doch toll. Gut, was steht da drin? Da steht drin, bis ins Innerste getroffen. Das ist etwas, was nur Gott tun kann. Er spricht uns an. Sein Wirken. Es ist unsere Sache, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, nicht mehr meine Richtung, sondern ich drehe mich um. Und Gottes Richtung ist entscheidend. Ich lasse mich taufen auf den Namen Jesu Christi. Ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind. Und ich bekomme von Gott den direkten Draht geschenkt. Er ist in mir. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es stimmt. Ich kann es bezeugen. Und man wird der Gemeinde hinzugetan. Ein Christ als Einzelchrist ist wie ein Waisenkind, sagt die Bibel. Oder wie ein amputiertes Körperteil. Passt nicht. Man wird in die Gemeinde hineingefügt. Und deswegen ist Taufe nicht isoliert, sondern Taufe steht in diesem Zusammenhang. Wo eine Reaktion auf das Erste ist. Ich bin bis ins Innerste getroffen und habe eine Entscheidung für Christus getroffen. Und deswegen lassen sich Florian und Sarah taufen heute, weil sie sagen, das trifft auf mich zu und ich möchte das leben. Eine andere Bibelstelle, als Jesus zum Vater geht, das Letzte, was er seinen Kernmitarbeitern auf den Weg gibt. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist das, was jetzt mit zwei Bibelstellen ausdrückt, was biblisches Prinzip ist zur Taufe. Gott spricht uns an, wir treffen eine Entscheidung, reagieren, lassen uns taufen, die Sünde wird vergeben, wir bekommen den Heiligen Geist, werden in die Gemeinde aufgenommen. Wir taufen zuerst, das machen wir jetzt gleich, nachdem wir eure Zeugnisse gehört haben, und danach werden wir euch auch in die Gemeinde aufnehmen. Damit aber nachher keine großen Irritationen oder theologische Gespräche gestartet werden, warum die weibliche Person nur bis zur Schulter getauft wird und die männliche Person komplett hat keine theologische Bedeutung, sondern eine medizinische Bedeutung. Sarah hat ein kaputtes Ohr und sie darf mit dem Kopf nicht unter Wasser. Das zur Vorbeugung von irgendwelchen irregeleiteten theologischen Diskussionen.